Gott ist groß. Amen. Er ist so groß, wir können uns keine Vorstellung davon machen, wie groß er tatsächlich ist und wie gut er ist und auch natürlich, wie liebevoll Gott allen Menschen gegenüber ist. Er ist gütig gegen alle, steht in seinem Wort. Er möchte, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nun wissen wir auch, es werden nicht alle gerettet werden. Aber der Wille Gottes ist, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist wichtig, dass wir uns am Willen Gottes orientieren, uns darauf einlassen und uns eins machen mit dem Willen Gottes. Was Gott will, das wollen wir auch. Amen? Seid ihr sicher?
Ja.
Oh, sehr gut. Mai. Könnt ihr eigentlich schon wieder Schluss machen. Aber jetzt kommt ja noch die Predigt. Heute geht es um die verlorenen Söhne, so habe ich es gleich überschrieben. In der Bibel wird es als der verlorene Gleichnis vom verlorenen Sohn ausgewiesen. Aber wir werden feststellen im Lauf der Predigt, es sind zwei verlorene Söhne. Ich will aber nichts vorgreifen. Gleichnisse sind eine wunderschöne Art, wie Jesus Menschen ein Verständnis gibt von sehr komplexen Zusammenhängen, von großen Bildern, von großen Worten. Und er packt das in so eine kleine Geschichte rein. Und die haben den riesigen Vorteil, dass wir bei diesen Gleichnissen, bei diesen kleinen Geschichten immer die Möglichkeit haben, uns mit einem dieser Figuren im Gleichnis zu identifizieren. Beim Gebet vom Pharisäer und dem Zöllner, wo der Zöllner gar nicht wagt, die Augen zum Himmel zu heben und der Pharisäer sagt, Herr, ich bin so froh, dass ich nicht bin wie dieser Sünder da, und da wissen wir sofort, wer wir in dem Gleichnis sind. Bei den 10 Jungfrauen, die 5 Klugen, die 5 törichten Jungfrauen, wissen wir auch, wo wir uns einzuordnen haben. Wir gehören natürlich zu den klugen Jungfrauen. Hoffentlich ist das auch so. Ja. Und bei dem Gleichnis jetzt hier von den verlorenen Söhnen, da werden wir sehen, mit wem wir uns da eins machen. Wer ist da unser Vorbild? Wir dürfen nicht vergessen, wenn Jesus gepredigt hat, erstens gab es keine Lautsprecher, zweitens in der Regel keine bequemen Stühle und drittens auch keine Aufzeichnung von der Predigt, und die Leute hatten in der Regel auch keine Schreibsachen dabei, wo sie sich Notizen machen konnten, was er gerade heute wieder erzählt hat. Das heißt, sie mussten genau zuhören. Das ist eines unserer größten Probleme heutzutage. Wir hören nicht gut zu. Ja, der Ado hat gesagt, nein, hat er nicht gesagt. Ja. Wir müssen gut zuhören, weil es wirklich auf jedes Wort ankommt. Wir denken an Maria und Zacharias und die Geburt von Johannes dem Täufer. Ich habe hier darüber gelehrt, wo der Engel eben zu Zacharias sagt, du wirst einen Sohn haben. Und dann der Zacharias sagt, ja, wie soll das zugehen? Oder woran soll ich das erkennen, sagt er. Und dieser eine Satz vom Zacharias, da kommt der Engel, du wirst einen Sohn haben. Zacharias sagt, vielleicht auch etwas naiv, woran soll ich das erkennen? Und dann sagt der Engel, weil du meinem Wort nicht geglaubt hast, wirst du von heute an stumm sein. Es war nur ein Satz, liebe Freunde. Ich betone das immer wieder, Gottes Wort steht ganz oben. Und Gott achtet auf sein Wort, um es auszuführen. Epheser 5,1 heißt es, seid nun Nachahmer Gottes. Okay, auch wir, liebe Freunde, müssen sehr auf unsere Worte achten. Warum ist jetzt dieses Gleichnis wichtig? Vorher war das Gleichnis vom großen Gastmahl, wo also viele eingeladen wurden, sie kamen aber nicht. Und dann sagt schließlich der Ausrichter von diesem Gastmahl, es sind ja immer noch so viele Plätze da, geh an die Hecken und Zäune und nötige sie, dass sie hereinkommen. Das dürfen wir als Christen. Viele sind so verblendet, Sie haben keine Ahnung, wie böse Geister wirken, wie Menschen in Gebundenheit geraten, wie sie in Blindheit geraten. Wenn sie wüssten, dass sie blind sind, könnten sie sich noch an jemand wenden. Viele erkennen gar nicht, dass sie von Gott getrennt sind. Und wir müssen sie, wie Judas das schreibt, herausreißen aus dem Feuer. Und wer wartet dann auf sie? Dieser gute Jesus, wie wir heute schon gesungen haben, der sogar sein Leben für uns am Kreuz von Golgatha hingegeben hat. Die Strafe für unsere Sünden liegt auf ihm. So, das war also das Gleichnis zuvor. Und dann heißt es hier zu Beginn, bevor dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn ansetzt, bringt ja Jesus noch zwei andere Gleichnisse, erstmal vom verlorenen Schaf. Dann kommt das Gleichnis von der verlorenen Silbermünze. Und danach sofort, er bringt also drei Gleichnisse in einem Schwups. Danach kommt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Beim Schaf waren es 100 Schafe, eins ging verloren. Bei den Silbermünzen waren es 10 Silbermünzen, eine ging verloren. Bei den Söhnen waren es 2 Söhne, mindestens eine ging verloren. So, wir sehen, wie das Ganze sich zuspitzt und fokussiert ist. Und dann heißt es hier im Lukas Kapitel 14, am Eingang des Kapitels, es nahten sich aber zu ihm, zu Jesus, alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Alle Zöllner und Sünder, es nahten sich, das ist eine fortgesetzte Handlung, das geschah also beständig, nicht nur in dieser einen Angelegenheit oder Situation. Ihn zu hören, und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Er aber sprach zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat? Und dann fangen die drei Gleichnisse an. Also hier sind also die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich gerühmt haben dessen, dass sie das Wort Gottes genau kennen und sich genau daran halten, alle Gesetze und Reglements praktisch befolgen. Was ja nicht der Fall war, aber das haben sie behauptet. Und haben die anderen, die Frommen, die Religiösen, die Gläubigen dazu angehalten, es ihnen nachzutun. Sie pochten also auf eine wortwörtliche Erfüllung des mosaischen Gesetzes. Und Jesus, der mit den da sitzt und mit den Sündern ist, mit solchen, die von Gott fern sind, er kann nur staunen über die Blindheit der religiösen Führer der Zeit damals, die meinten, oder ja, sie meinten, sie kennen Gott ganz genau. Und das Wichtigste von Gott, der wichtigste Wesenszug von Gott, der war ihnen unbekannt. Da hatten sie keinen Zugang zu. Und weil das für Jesus so offensichtlich war, sie haben ja gemurrt wegen der Sünder, mit denen er ist, deswegen bringt er jetzt dieses Gleichnis und er möchte da einen ganz bestimmten Punkt machen. Erstmal, er sprach das Gleichnis, wir lernen zwei Söhne kennen, die beide eine Distanz haben zu ihrem Vater. Sie hatten beide sehr unterschiedliche Vorstellungen von einem glücklichen Leben und der Vater hat ihnen erlaubt, ihre Vorstellungen auch entsprechend zu leben. Der eine ging eben weg in die Ferne, so ein altes Märchenmotiv könnte man sagen. Der junge Mann zieht aus, um den Drachen zu töten. So zieht dieser junge Mann aus, allerdings tötet er keinen Drachen. Das werden wir auch dann gleich sehen. So, der Vater erlaubte ihnen, ihren Vorstellungen zu folgen. Und da müssen wir uns natürlich fragen, auch ihr als junge Leute, wenn wir jetzt dieses Gleichnis heute Morgen hören, hat irgendeiner von diesen beiden Söhnen das gefunden, wonach er gesucht hat? Wir werden feststellen, nein, beide nicht. Auch das ist ein Grund, genauer hinzugucken. Und der Vater lädt sie beide in sein Haus ein. Lesen wir mal den Text. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. und erteilte ihnen die Habe. Also beide haben ihr Erbteil bekommen. Er teilte ihnen die Habe. Beide haben ihren Anteil bekommen. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Er wollte viel Abstand bringen zwischen dem Vater und sich. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin, hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot? Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf. Also er hatte ein klares Vorhaben. Er hatte einen Plan. Okay, er kannte ja seinen Vater. Jetzt war ich in der Fremde, habe das ganze Vermögen verprasst. Ich komme zurück, ich habe nichts erreicht, ich habe nichts vorzuweisen. So könnte ich meinen Vater gnädig stimmen. Ich sag zu ihm: Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, einer deiner Söhne, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner Knechte. Mit dieser Strategie könnte er die Konfrontation mit dem Vater vermeiden. Er sagt: Ich bin einsichtig, ich bin umgekehrt. Ja, ich bin's gar nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich doch einfach zu deinem Knecht und dann lass gut sein. Es könnte sein, dass das der Antrieb für diesen Sohn war. Er kommt auf jeden Fall, er machte sich auf, ging zu seinem Vater mit diesem Vorhaben, das zu sagen. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater, wurde innerlich bewegt, lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und der Sohn sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Also er führt das genauso durch, wie er gesagt hat. Aber er kommt nicht mehr weiter nach dem ersten Satz. Die Liebe des Vaters ist so überwältigend, der Vater kann sich nicht zurückhalten, er rennt ihm ja entgegen, was im Orient absolut untypisch ist, aber er rennt ihm entgegen, fällt ihm um den Hals und unterbricht den Redeschwall von dem Sohn, fällt ihm ins Wort, beauftragt dann sofort Folgendes: Der Vater sprach zum Sklaven: Bringt schnell das beste Gewand heraus, zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand, Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb, schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ich möchte euch schon jetzt darauf hinweisen, in diesem kurzen Gleichnis kommt viermal das Wort fröhlich vor. Könnt ihr mit nach Hause nehmen, kostet nichts. Ja? So möchte eigentlich Gott uns haben, fröhlich. Es ist kein Zwang, es ist alles freiwillig, aber es ist angenehmer, fröhlich zu sein, definitiv. Wir können uns dafür entscheiden, auch von den Gedanken her, fröhlich zu sein, liegt ganz an uns. So, das war der jüngere Sohn. Also, er kam mit seinem Plan, so wie er sich das gedacht hat, und ich lass mich nur einer deiner Knechte sein. Das hat er nicht mehr ausgesprochen. Okay, dann kommt der ältere Sohn. Sein älterer Sohn war auf dem Feld und als er kam und sich dem Hause näherte, hörte er Musik und Reigen und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er wurde aber zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Der wollte auch fröhlich sein, war es aber nicht. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Der Vater aber sprach zu ihm, Kind, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Okay, soweit. Ich denke, den meisten von uns ist ja auch das Gleichnis so bekannt. Erstmal zwei große Punkte. Beide Söhne hier. Für sie war beide materieller Besitz enorm wichtig. Für den jüngeren Sohn war der materielle Besitz, also das Erbe, die Möglichkeit, ein Leben in eigener Regie zu führen, nach praktisch Lust und Laune, wie er sich das vorstellt, gestellt hat, in Freiheit sozusagen. Und für die Freiheit war er bereit, und das ist jetzt markant, für diese Freiheit war er bereit, sich von seinem Bruder und von seinem Vater abzuwenden. Also der materielle Gewinn war ihm wichtiger als die Familie. Der ältere Sohn, der war zornig, dass der Junge das Erbe verprasst hat, so viel Geld verblasen hat für nichts und wieder nichts. Und es hat ihn sehr geärgert und dann wird ihm noch ein großes Fest gegeben. Und für ihn war der materielle Lust von diesem verlorenen Erbe schlimmer als der Verlust vom eigenen Bruder. Das hätte er in Kauf genommen. Aber dass das Erbe weg war und dann noch so sinnlos, das hat ihn maßlos zornig gemacht. Also beide hatten es sehr mit dem Geld. Beide Söhne, können wir sehen, sind natürlich juristisch und biologisch Söhne von ihrem Vater. Und jetzt, wir haben ja gesprochen, wir identifizieren uns gerne mit Figuren in einem Gleichnis. Der verlorene Sohn oder jetzt erst der ältere Sohn, der keine Einsicht zeigt in der Begegnung mit dem Vater, keine Liebe zeigt gegenüber seinem Bruder, auch nicht gegenüber dem Vater. Also der ältere Sohn, der wollen wir nicht sein. Und der jüngere Sohn, der verlorene Sohn, so hoffen wir auf jeden Fall, der können wir gar nicht sein, weil wir sind ja bereits umgekehrt. Wir glauben bereits an Gott, Jesus ist der Herr unseres Lebens, also sind wir keine verlorenen Söhne. Also wer sind wir dann in diesem Gleichnis? Wir schauen mal weiter. Erstmal schauen wir auf die Motive und Ziele dieser beiden Söhne. Ich habe es absichtlich ausgeschrieben, auch damit man es mitlesen kann für die, die vielleicht das eine oder andere nicht erfassen akustisch. Erstmal der jüngere Sohn ist ja offensichtlich offene Auflehnung gegen den Vater, gegen Sitten, Denkmuster, Gebräuche. So, er will weg von diesem Haus. Er will weg von dieser Familie. Und ein ganz wichtiges Ziel, du bestimmst nicht mehr über mich. Mein Leben gehört mir und ich weiß besser, was gut für mich ist. Denken ja manchmal die Kinder, ich war auch mal jung, okay. Ja. Im Zeitraum, der Mark Twain hat es so schön gesagt, mit 19 war ich so verkracht mit meinem Vater, es war nicht zum Aushalten. Als ich dann 22 war, hatte sich bis dorthin mein Vater so verändert, dass wir ganz gut miteinander klarkamen, ne? Ihr wisst, was gemeint ist. Ich weiß besser, was gut für mich ist. Ich brauche eure Liebe nicht. Das ist also ganz deutlich. Der Junge, der sagte sich, Vater, geh mir vom Pelz. Ja? Ich weiß einen besseren Ort, wo man Freiheit findet und wo man Liebe findet. Das war das Motiv auszuziehen. Er hat ein ganz falsches Verständnis natürlich von Freiheit. Und er ist Sklave, der jüngere Sohn, Sklave seiner Launen und seiner Lust. Er ist nicht loyal der Familie gegenüber, dem Vater gegenüber, ziellos, verantwortungslos, prinzipienlos. Der ältere Sohn, er in ihm brodelt die verdeckte Auflehnung, die in dem Augenblick, wo der jüngere Sohn zurückkommt, in dem Augenblick bricht diese Auflehnung durch. Der Zorn bricht sich Bahn. Er zwingt sich unter die Gebote vom Vater, unter die Gebräuche und Ordnungen. Er ist ein gesetzlicher Typ. Er meint auch, er weiß, was gut für ihn ist. Wenn man nämlich Pflicht und Ordnung erfüllt, dann ist man ein liebenswerter Sohn. Wenn man alles tut, was der Papa sagt, dann wird man geliebt von den Eltern, auch von der Mama natürlich. Dann ist man liebenswert und man hat sich's ja auch verdient, weil man gut und redlich ist. Aber dann, als der Jüngere zurückkommt, offene Auflehnung, er wird zornig, will nicht ins Haus hineingehen, als der Vater ihn hineinbittet. Er ist Sklave seiner Gesetzlichkeit. Er ist nicht loyal. In seinem Herzen ist er schon lange getrennt vom Vater, vom jüngeren Bruder sowieso, mit dem hat er nichts zu schaffen. Nicht loyal, er ist rechtlos in seinen eigenen Augen, kann nicht mal ein Böckchen schlachten. Er ist freudlos, er wollte mal fröhlich sein, fand wohl nicht statt. Er ist leidenschaftslos, er tut seine Pflicht. Gott bewahre uns davor. Liebe Freunde, wenn dein Leben mal leidenschaftslos wird, es kann ja auch mal eine falsche Leidenschaft sein, begrüßt keiner von uns, Gott am allerwenigsten. Aber wenn du deine Leidenschaft verlierst, kann für einen Sport sein, das kann für, was weiß ich, für deine Kinder sein, kann für deine Frau, für deinen Mann sein, kann für Jesus sein, das sollte es so sein. Leidenschaftslos ist ein schlimmes Dasein. Ziellos war der ältere Sohn. Er hat eigentlich nur darauf gewartet, dass der Vater stirbt. Er war nicht besser als der jüngere Sohn. Er hat darauf gewartet, dass der Vater stirbt, damit der ganze Laden ihm gehört. Fertig. Dann kann er in aller Ruhe sein Erbe antreten. Erstaunlich ist, wenn wir das Verhalten vom Vater sehen, den Älteren bittet er ins Haus, als das Fest ausgerichtet wird und er zornig ist. Den Jüngeren, als er zurückkommt, begrüßt er, fällt ihm um den Hals. Beide erkennen nicht, dass sie verloren sind. Der jüngere Sohn, das ist meine Sicht auf dieses Gleichnis, der jüngere Sohn kehrt nur um, weil ihm der Magen knurrt. Das ist der einzige Grund. Und dann baut er sich eine schöne Strategie, wie er seinen Vater besänftigt. Denn das sind ja seine Gedanken. Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot? Ich aber komme hier um vor Hunger. Der ältere Sohn sieht keine Notwendigkeit, umzukehren. Er hat ja nie ein Gebot übertreten. Er hat nichts falsch gemacht. Beide sind geliebte Söhne. Der jüngere Sohn, der sagt für die Liebe, zur Liebe vom Vater, deine Liebe engt mich ein. Ihr lieben Väter, wie ist es mit euren Kindern? Ich habe auch 2 Kinder und 7 Enkelkinder. Engt deine Liebe dein Kind ein? Ihr Kinder, sind da noch ein paar Kinder auch da? Wie ist das mit den Eltern? Wenn sie euch einengen, ihre Liebe, ihre Fürsorge, Helikoptereltern und Ähnliches. Sprecht mit euren Eltern darüber, bevor die Milch sauer wird, okay? Pflegt ein offenes Wort zu Hause. Wenn Kinder keine Kritik an, mit Respekt keine Kritik anbringen dürfen, dann machen sie ihr Herz zu. Dafür sind hauptsächlich die Väter verantwortlich. Wenn das bei dir bereits geschehen ist und das vielleicht sogar schon vor langer Zeit, geh auf deinen Sohn oder auf deine Söhne oder auf deine Töchter zu, damit ihr Herz sich wieder öffnet. Bitt sie um Vergebung. Das ist enorm wichtig. Viele Kinderherzen wurden verdorben, weil der Vater hart war. Einfach nur hart. Hier haben wir ein Beispiel von einem Vater. Das ist unser Beispiel. Deswegen das Gleichnis. Jesus wollte den Pharisäern und Schriftgelehrten eines zeigen. Gott ist nicht hart, Gott ist die Liebe. Und nein, Gott ist Liebe, ohne Artikel. Gott ist Liebe. Schreibt Johannes, 1. Johannes 4. Das wollte er den Pharisäern zeigen. Den Gott, dem ihr nachfolgt, das ist ein Gespenst. Ihr habt euch ein Bild von Gott gemacht. Gott ist Liebe. Und er will alle Sünder und Zöllner zu sich rufen und sie einladen zu seinem großen Mahl. Deswegen hat Jesus mit ihnen gegessen. Wen sehen die Söhne im Vater? Wer ist der Vater für sie? Der jüngere Sohn, der hat mit der Liebe des Vaters gar nicht gerechnet. Er hat seinen Redeschwall vorbereitet, der Vater unterbricht ihn und kürzt die ganze Sache ab. Der jüngere Sohn denkt, der Vater ist so wie er. Und deswegen dieses Bild, er weiß, dass er eigentlich Bestrafung verdient hat. Deswegen sagt er, mach mich nur zu einem Knecht, bin nicht wert, dein Sohn zu heißen. Er weiß, dass er Bestrafung verdient hat, das erwartet er auch vom Vater. Der Vater ist für ihn ein Richter. Der ältere Sohn hat aus seiner Sicht nie Belohnung für sein Pflichtbewusstsein erhalten. Seine Welt ist die des Aufrechnens und Abrechnens. So, ich war immer pflichtbewusst, ich war immer treu, ich war immer da, ich habe mich um alles gekümmert, aber nie habe ich auch nur ein Böckchen von dir erhalten. Der Vater ist für ihn auch ein Richter, der böses Verhalten bestrafen muss, aber auch gutes Verhalten belohnen muss. Und darauf hat der ältere Sohn die ganze Zeit gewartet, auf die Belohnung. Der Vater aber ist die Liebe in Person. Warum konnten das die Söhne über die vielen Jahre, die Söhne waren beide schon erwachsen, warum konnten das die Söhne nicht wahrnehmen? Wie siehst du den Vater? Ist deine Beziehung zum Vater, ist die von Liebe geprägt? Also ich meine jetzt echter, persönlicher Zuneigung, von liebevollen Gedanken, von freundlichen Gedanken in deiner Unterhaltung mit ihm, in deinem Gespräch, wo du ihm bekennst, Vater, ich liebe dich so sehr. Hat nichts mit Schwärmerei zu tun, wenn du Gott sagst, dass du ihn liebst, okay? Das ist das erste und höchste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit deinem ganzen Gemüt. Weißt du, was das Gemüt ist? Lies es nach im Duden. Mit deinem ganzen Gemüt und mit deiner ganzen Kraft. Das ist umfänglich. Das ist emotional, Freunde. Das ist das, was der Vater erwartet. Dass wir ihn lieben. Und das war bei den Pharisäern überhaupt nicht zu sehen. Die gingen aber fleißig in den Tempel. Wie siehst du den Vater? Unsere Wahrnehmung ist meistens auch eine Festlegung. Die beiden Söhne, für sie war es klar, so also ist der Vater. Das Haus. Der Jüngere flieht aus dem Haus des Vaters. Der Ältere, als das Fest läuft und der Vater ihn ins Haus bittet, will er nicht hineingehen. Das Haus steht für die Liebe des Vaters. Der Vater lädt uns alle ein in sein Haus. Beide Söhne lehnen den Vater ab, jeder auf seine Weise. Sie haben nicht den Hauch einer Ahnung von der Liebe des Vaters. Der Vater liebt sie dennoch. Kein böses Wort für den verlorenen Sohn. Kein böses Wort für den älteren Sohn, der zornig wird dem Vater gegenüber, als der ihn ins Haus bittet. Nein, er ermutigt ihn nochmal. Man muss doch jetzt fröhlich sein. Dein Bruder war tot und er ist jetzt lebendig. Freu dich doch mit uns. Gott lädt uns in das Haus des Vaters ein. Das ist die Abkehr von den eigenen Vorstellungen. Beide Söhne hatten ihre Vorstellung vom Leben, hatten ihre Lebensentwürfe, ihre Prioritäten. Die Liebe Gottes stand auf keiner Liste von beiden. Und Gott will ihnen die Möglichkeit geben, er will dir mir und uns die Möglichkeit geben, dass wir unsere eigenen Vorstellungen endlich lassen und uns füllen lassen mit den Vorstellungen, die Gott für uns schon aufgeschrieben hat in der Bibel. So, beide sind also verlorene Söhne. Beide sind nicht im Haus des Vaters. Ja, der Jüngere ist jetzt zurückgekehrt, jetzt ist er im Haus des Vaters angelangt. Wie weit oder wie gut es um seine innere Umkehr steht, ist er wirklich von Herzen umgekehrt? Das wissen wir nicht. Wir sehen nur die äußere Haltung, dass er dem Vater nicht widersprochen hat, als der ihn ins Haus gebeten hat und als er dann ein Fest ausrichtet. Dann macht der jüngere Sohn mit, er geht ins Haus und er feiert mit. Aber wir können sagen trotzdem, beide sind verlorene Söhne. Denn in diesem kurzen Augenblick der Begegnung mit dem Vater, ob da eine völlige Umkehr des Herzens stattgefunden hat, wage ich sehr in Frage zu stellen. Aber er hat die Liebe des Vaters gesehen. Und das hat ihn bestimmt auch bewegt. Aber wir müssen auch sagen, sie sind beide verlorene Söhne. Welche Väter werden sie sein, wenn sie die Liebe Gottes nicht annehmen? Wenn die beiden Söhne so bleiben, was werden sie ihren Kindern mitgeben? Lieber Bruder, ich spreche jetzt mal nur zu den Vätern. Achte auf deine Kinder. Ein Kind, um besonders einen Sohn zu stabilisieren, braucht ganz, ganz stark die Zuwendung des Vaters. Ja, man kann auch mal ein Bier trinken gehen, das alles steht ihm nicht im Wege oder irgendwelche Abenteuer erleben, aber die Zuwendung des Vaters, wo du den jungen Mann, den Jugendlichen stützt in seiner Männlichkeit, wo du ihm zeigst, was es ausmacht, ein Mann zu sein, das kann er nur beim Vater lernen, nicht bei der Bundeswehr. Okay? Das lernt er beim Vater, was einen Mann ausmacht. Gottes Ziel mit uns ist, die eigenen Vorstellungen aufgeben zur Reife. Das ist der Sinn von diesem Gleichnis. Vollmacht und Liebe. Die Kindheit beenden und Vater sein. Wir haben ja drei Figuren in diesem Gleichnis. Der verlorene Sohn, der weggelaufen ist, der verlorene ältere Sohn und dann haben wir noch den Vater. Jesus hat dieses Gleichnis erzählt, damit wir uns identifizieren mit dem Vater. Mit den Söhnen können wir uns nicht identifizieren. Jesus will, dass wir so sind wie der Vater. Und das stimmt ja auch mit der Schrift überein, Epheser 5,1. Ich habe es am Anfang zitiert. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Das ist der Maßstab, den der Herr uns da vorgibt, Epheser 5, 1 und 2. Und wie würde das aussehen, wenn wir aus dem Kindheitsphase heraustreten und Vater werden? Hier sind viele, die gehen schon lange mit dem Herrn. Wir sollten geistliche Väter und geistliche Mütter sein. Ein geistlicher Vater wirst du nicht durch Alter. Wenn du mal über 50 bist, dann bist du ein geistlicher Vater, genauso für Mütter. Nein, ein geistlicher Vater kannst du nur sein, wenn du geistliche Kinder gezeugt hast. Wie werden geistliche Kinder gezeugt? Durch das unverderbliche Saatgut von Gottes Wort, 1. Petrus 1,23. Wir sind wiedergeboren durch das unverwesliche, unverderbliche Saatgut aus Gottes Wort. Das heißt, du gibst das Evangelium weiter, jemand nimmt das Wort Gottes an, wird ein Kind Gottes. So schreibt Paulus über seinen Sohn im Geiste, Timotheus, den er gezeugt hat im Glauben durch das Wort Gottes. So wirst du ein Vater in Christus, eine Mutter in Christus, indem du Kinder zeugst oder zur Welt bringst. So, das heißt, wir wollen nicht nur der sein, dem vergeben wird, sondern der, der vergibt. Nicht nur der, dem gegeben wird, sondern der, der gibt. Nicht nur der, der Gnade empfängt, sondern der, der selbst gnädig ist. Wir wollen nicht nur aufgenommen werden, sondern selbst aufnehmen. Ziel des Vaters, wir sollen so sein wie er. Deshalb dieses Gleichnis. Jesus gibt Ihnen dieses Beispiel. Er lädt uns ein ins Haus des Vaters, dass wir das Angebot des Vaters annehmen, die Wiederherstellung durch die Liebe Gottes. Und das zum Abschluss. Du bist angenommen beim Vater. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Das waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Amen. Der Herr segne euch.